Reingehört, ein Podcast der VRM. Bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen auf einer Autobahn zwischen Wiesbaden und Frankfurt, nähe Hofheim am Taunus, ist vor mehr als 4 Jahren, am 10. Oktober 2020, eine unbeteiligte Autofahrerin ums Leben gekommen. 3 Sportwagen sollen an dem Vorfall auf der A66 beteiligt gewesen sein. Den tödlichen Unfall verursacht haben soll aber ein anderer Autofahrer, der ohne zu blinken die Spur gewechselt haben soll. Was war damals genau vorgefallen? Wir haben reingehört. Einer, der vor 4 Jahren diese Meldung journalistisch von Anfang an begleitet hat, ist Christian Matz. Er ist mein heutiger Gast. Der Titelchefredakteur des Wiesbadener Kurier war Chef der Zentralreporter und erinnert sich an den Unfall. Darüber und unter anderem, wie das Geschehene in der Redaktion diskutiert wurde, soll es in der ersten Folge in diesem Jahr gehen. Im Dezember 2024, also vor wenigen Wochen, wurden 2 der 3 Angeklagten vom Landgericht Frankfurt verurteilt. Vorab aber ein redaktioneller Hinweis: Der Verteidiger von Ramzi A., einer der Angeklagten, hat nach Urteilsverkündung Revision eingelegt. Die Entscheidung, ob diese Erfolg hat, steht zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts Anfang Januar noch aus. Und damit ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen. Mein Name ist Puja Kasasi und bei mir im Studio ist heute, wie schon angeteasert, Christian Matz. Herr Matz, wie haben Sie auf die Erstmeldungen über einen Autounfall auf der A66 vor gut 4 Jahren als Zentralreporter in Erinnerung?
Ich erinnere mich vor allem daran, dass wir damals am Samstag und am Wochenende in der Redaktion nicht gut reagiert haben. Das muss man, glaube ich, so sagen. Selbstkritisch war auch einer der Fälle, wo wir im Nachgang gesagt haben, das müssen wir künftig anders machen. Die Meldung kam Samstagmittag über den Unfall, ging dann am Sonntag weiter. Wir haben uns damals sehr stark auf die, oder wir haben es natürlich groß berichtet, es gab auch Video etc. Wir haben uns damals sehr stark auf die Berichte der Nachrichtenagentur beschränkt. Wir sind also zunächst an den ersten 1-2 Tagen nicht selbst recherchiert. Wir haben es das im Nachgang so erklärt, das war so ein bisschen am Rande des Verbreitungsgebiets. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch schon außerhalb. Deswegen haben wir nicht gleich geschaltet, so in den ersten 1-2 Tagen. Das hat sich dann auch ab Montag stark geändert. Dann sind wir dann sehr stark auch in die eigene Recherche und Bearbeitung des Falls eingetreten mit mehreren Kollegen, weil es dann auch relativ klar war, dass es auch bestimmte Bezüge zu Wiesbaden gab. Warum sind wir dann so stark eingestiegen? Weil natürlich dann klar war, oder eigentlich schon von Anfang an klar war, dass es natürlich ein größerer Fall war. Es geht um einen tödlichen Unfall auf der A66, eine Autobahn, die jeder kennt. Und es war klar, dass es irgendwas mit Rasen zu tun hat. War ja relativ schnell klar anhand der Berichte. Und das Thema Tempo, Rasen, Autobahn, Raserunfälle ist generell ein sehr, sehr großes Thema, ein sehr emotionales Thema. Und in dem Fall natürlich noch, vor allem deswegen, weil natürlich eine unbeteiligte ältere Frau ums Leben gekommen ist, auf sehr tragische Art und Weise. Und von daher war klar, dass das ein großes Thema ist. Ich glaube, da hat auch jeder Bilder vor Augen, der täglich über die Autobahn fährt, was da passiert sein könnte. Von daher war klar, dass das ein großes Thema war. Entsprechend haben wir es dann auch begleitet.
Versuchen wir uns doch mal ein bisschen an die Tage danach oder an den Tag, als das passiert ist, zu erinnern. Wie gesagt, mehr als 4 Jahre ist dieser Unfall nun her. Was war denn damals der Wissensstand? Der Wissensstand unmittelbar in den Tagen und Wochen nach dem Unfall. Was hat die Polizei kommuniziert und was nicht?
Ja, Wissensstand ist schon mal ein großes Wort bei so Fällen, weil natürlich sehr viel Unwissen auch immer mitschwingt. Also das setzt sich immer zusammen aus verschiedenen Quellen. Zum einen aus den offiziellen Verlautbarungen, Veröffentlichungen der Behörden, also Polizei und Staatsanwaltschaft in dem Fall. Dann recherchieren Medien, andere Medien, wir recherchieren auch. Das führt zu Nachfragen bei den Behörden wiederum, führt dann zu neuen Verlautbarungen, mal offiziell, mal inoffiziell. Und so setzt sich ein Puzzlebild zusammen. Also es war klar, es gab einen Unfall auf der A66 und es war klar, dass da mehrere teure Luxuskarossen oder Sportwagen beteiligt sind, auch schon in der Mitteilung der Polizei. 2 Lamborghini, 1 Porsche. Es gab eine tote Person. Wer das ist oder war zunächst auch unklar, weil die Person eben so Sie ist verbrannt in ihrem Auto und war zunächst nicht zu identifizieren. Und es war auch klar, dass es mindestens eine oder zwei Fahrerfluchten gab. Der eine Mann hat sich dann ja noch gestellt, der andere war noch länger flüchtig. Und es war auch sehr schnell, stand im Raum der Verdacht auf ein illegales Rennen. Das war auch schon in der Pressemitteilung der Polizei davon die Rede, war also wirklich auch schon in der Überschrift, ich habe es nochmal geguckt, stand Verdacht auf illegales Rennen. Dass es um einen Verdacht geht und um ein mutmaßliches illegales Rennen, das ist dann in vielen Berichten, Kommentaren, Äußerungen tatsächlich ein bisschen hinten runtergefallen. Also da stand schon in vielen Äußerungen stand schon quasi fest, dass es um Rennen geht. Warum? Ist, glaube ich, so zu erklären, weil in dem Fall auch relativ schnell Videos aufgetaucht sind. Also mindestens eins, das, glaube ich, schon am nächsten Tag kursiert ist, wo man dann sieht, wie Sportwagen über die A66 rasen. Ob das jetzt ein Rennen ist oder war, es war auf jeden Fall deutlich wurde, es war so eine gewisse aggressive Fahrweise, schon mit nach rechts ausweichen, rechts überholen. Es war auf jeden Fall keine nichts, was man als normale Fahrt über die Autofahrt bezeichnen würde. Dann gab es auch Videos, Bilder von direkt von der Unfallstelle, wo dann, wenn man hingeguckt hat, gesehen hat, dass da in der ersten Reihe direkt hinter dem Unfall, hinter der Unfallstelle mehrere teure Luxusautos, Sportwagen standen, wo man sich fragen kann, wo kommen die alle her? Also so hat sich, glaube ich, relativ schnell das Bild zusammengesetzt von jungen Männern, die in teuren Schlitten über die Autobahn gerast sind, sich ein Rennen geliefert haben und dabei ist jemand gestorben. Das hat sich ein bisschen verselbstständigt. Es gab ja viele Zitate, unter anderem der damalige hessische Innenminister Peter Beuth hat ja gesagt, da muss es harte Strafen geben für diejenigen, die da beteiligt sind. Ich glaube, in ein, zwei Medien war auch schon von Todrasern die Rede. Sicherlich eine sehr krasse Zuschreibung, die jetzt bei uns sich so nicht gefunden hat. Warum kam das alles? Weil, wie gesagt, es war klar, dass es irgendeine Form von Raserei gab. Und es war natürlich auch, stand früh der Verdacht oder der Vorwurf des Mordes im Raum. Also die Anklage oder der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete ja zunächst Mord. Mit dem Vorwurf wurde auch die Fahndung nach einem flüchtigen Raser eingeleitet. Und so hat sich das dargestellt, dass den eigentlichen Unfall ein anderer ausgelöst hat, nämlich ein Opel-Fahrer, und dann auch der Mordvorwurf fallen gelassen wurde. Das hat sich erst nach ein paar Tagen rauskristallisiert.
Nach und nach kam dann immer mehr ans Licht. Es wurde mehr kommuniziert, sowohl von der Staatsanwaltschaft, auch von der Polizei. Wie haben Sie das in Erinnerung?
Ja, das hat sich alles ein bisschen überschlagen in den ersten Tagen. Ich hatte ja gesagt, es gab die ein oder andere Mitteilung, Recherchen. Es kam immer, jeder hat irgendwie was anderes rausgefunden. Dann gab es, samstags war der Unfall, gleich am Mittwoch war es in Aktenzeichen XY. Mit neuen Hinweisen, die Polizei hat eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet, die AG Toro damals, gab es auch neue Erkenntnisse. Und so hat sich das alles ein bisschen zusammengepuzzelt, was so die offiziellen Mitteilungen der Staatsanwaltschaft in Frankfurt betrifft. Das würde ich mal, ich würde es mal freundlich tröpfelnd nennen. Das muss man sicherlich auch ein Stück weit verstehen. Also zunächst mal ist es so, dass bei so einem Fall dann die Staatsanwaltschaft auch die offizielle Pressearbeit übernimmt. Das heißt, wenn man bei der Polizei anruft und was wissen will, wird man von dort an die Staatsanwaltschaft verwiesen. Und die Staatsanwaltschaft hat in diesem Fall, in manchen Fällen ist das auch so, und es ist natürlich manchmal auch einfach in der Ermittlungsarbeit begründet, gibt natürlich jetzt nicht zu allem Auskunft. Das heißt, die Erkenntnisse haben sich so nach und nach, wurden die veröffentlicht. Und ansonsten, wenn man neue Erkenntnisse hatte, dann konnte man sich die von der Staatsanwaltschaft bestätigen lassen oder eben nicht. Oder es gab halt keinerlei Aussagen dazu. Von daher war das eher ein bisschen zurückhaltend. Im Lauf der Woche wurde dann klar, dass der Mordvorwurf so wohl nicht mehr haltbar ist, weil im Zuge dieser Ermittlungen Videos auch aufgetaucht sind, die zeigen, dass ein Opel-Fahrer den Unfall letztlich verursacht hat, weil er eben von der mittleren Fahrbahn auf die linke rübergezogen ist, ohne zu blinken und, wie sich dann später herausgestellt hat, wohl auch ohne Schulterblick. Das heißt, der Haftbefehl wegen Mordes wurde aufgelöst und hat, glaube ich, Ende der Woche ein Frankfurter Medium zuerst berichtet, dass die zwei Raser oder der eine Raser, der auch in Untersuchungshaft war, dass die freigelassen wurden, weil eben auch der Mordvorwurf fallen gelassen wurde und dann wurde auch die öffentliche Fahndung eingestellt. So, das kam so nach und nach und dann wieder ein paar Tage später wurden dann die Ermittlungen gegen den Opel-Fahrer publik. In den ersten Tagen ging es relativ drunter und drüber und dann gab es viele Monate lang quasi keinen neuen Stand.
Drunter und drüber ist das Stichwort. Wie wurde das Ganze redaktionsintern im Nachgang, aber auch als der Fall passiert war, journalistisch bearbeitet?
Ja, nachdem wir es zunächst die ersten ein, zwei Tage kaum selbst bearbeitet haben, sind wir dann mit mehreren Kollegen haben sich um das Thema gekümmert. Da war zunächst natürlich zum einen die Herausforderung, die ganzen nachrichtlichen Entwicklungen nachzuzeichnen, nachzuhalten, vielleicht auch was Neues rauszufinden. Ansonsten gab es bei dem Fall verschiedene Aspekte. Es gab ja drei Beteiligte, also drei Raser. Der eine aus dem Raum Aachen, um den haben wir uns, also darüber haben wir wenig recherchiert, aber zwei hatten quasi Verbindung zu uns in der Region. Zum einen eine Art Influencer, wenn man das so nennen will, der bei Instagram aktiv ist, mit einem Künstlernamen Navid Alpha, dessen Profil übrigens inzwischen wieder online ist. Zwischendurch war es, glaube ich, offline, aber hat es wieder online genommen. Durchaus bemerkenswert. Er posiert dort ja mit dem Lamborghini, der später dann auch Unfallfahrzeug war auf der A66. Also da haben wir ein bisschen nachrecherchiert, was der eigentlich so macht. Er hatte ja über 1 Million Follower bei Instagram. Ob die dann alle auch tatsächlich aktiv waren, ist die andere Frage. Und der dritte Raser, Ramzi A. Punkt, nachdem zunächst mal öffentlich gefahndet wurde, der wohl zwar keinen festen Wohnsitz hatte, aber durchaus erreichbar war, weil er nämlich wohl oder seine Familie zumindest in Wiesbaden in der Innenstadt gewohnt hat. Also im Umfeld recherchiert. Ein Kollege, Christoph Kunz damals, hat sich auch in der Nachbarschaft umgehört und hat auch versucht, den Bruder zu erreichen, der aber nicht mit uns sprechen wollte. Und da bei der Beschäftigung mit den beiden kamen dann schon einige dubiose Sachen raus. Glaube ich offensichtlich, dass die beide sehr stark oder gern damit gepostet haben, in ihren teuren Autos. Da war dann offen erkennbar auch viele Fotos geparkt in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, in Wiesbaden. Ironischerweise auch direkt unter dem Fenster der Stadtpolizei damals. Also es war so das Gehabe, uns kann keiner was. Bei dem Einraser war dann auch klar, okay, der Bruder, da hieß es, der betreibt offenbar so eine Art Autohandel in Dubai, was dann eine Erklärung gewesen wäre für das Autokennzeichen eines Fahrzeugs. Das war nämlich ein Kennzeichen aus Dubai, also eine der merkwürdigen Randaspekte bei dem Fall. Hatte früher Pokerturniere mitveranstaltet etc. Also es war alles eine etwas dubiose Geschichte, wenn man da reingeguckt hat. Das waren die persönlichen Sachen. Ansonsten haben wir uns beschäftigt generell mit der Raserszene in Rhein-Main, wie die aufgestellt ist, was die Polizei dagegen tut. Dann das Thema organisierte Autotouren, Autorasertouren. Also die Unfälle sind ja passiert im Zusammenhang mit einer geführten Autotour, die allerdings Rasen nicht so im Blick hatte. Da gibt es ganz andere Touren, so Cannonball und Gumball 3000, die wirklich organisiert einmal quer durch Europa rasen. Das haben wir uns angeschaut. Dann generell, weil es kam auch dann gleich auf, das Thema, braucht es ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Da, wo der Unfall war, war ja kein Tempolimit. Wir haben auch mit einem Ferrari-Fahrer und einem Rallye-Fahrer gesprochen, mit dem einen, was er jetzt so toll ist an den teuren Autos, und mit einem Rallye-Fahrer, wie man eigentlich reagiert, wenn man mit über 200 auf der Autobahn unterwegs ist. Also wie gesagt, verschiedene Aspekte des Falls beleuchtet und haben auch einen Text gemacht, in dem wir geschrieben haben, warum wir so berichten, wie wir berichten, weil der Fall auch sehr viele Reaktionen in der Leserschaft hervorgerufen hat. Und wir haben dann halt berichtet, warum wir über manche Protagonisten in dem Fall mit Namensnennung berichtet haben, warum über manche nicht, warum wir wenig über das Opfer gemacht haben, etc.
Können Sie sich erinnern, warum bestimmte Angeklagte mit Namen genannt worden sind und andere nicht?
Ja, das wird jetzt eine längere presserechtliche Abhandlung, aber wenn Sie mich danach fragen, dann kriegen Sie es jetzt. Nee, Scherz beiseite. Also im Fall des einen Flüchtigen war es völlig klar, dass man mit Namen nennen konnte, weil nach ihm wurde öffentlich gefahndet. Und zwar mit einem schweren Vorwurf. Da war Mordvorwurf. Und dann ist klar, dass man da den Namen nennen kann. Bei anderen hängt es davon ab, von der Prominenz des jeweiligen, der genannt ist, und von der Schwere der Vorwürfe und von der Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Tat begangen hat. So, in dem Fall, im einen Fall ging es um den Influencer Navid Alpha. Das ist ja nicht sein richtiger Name, deswegen nenne ich jetzt mal den Künstlernamen, der sich selbst produziert hat, quasi in die Öffentlichkeit gestellt hat, von daher eine gewisse Prominenz hatte, die im Zusammenhang mit der Tat, wenn man es so nennen will, oder mit dem Vorgang steht, nämlich er hat gepostet als Inhaber oder Fahrer teurer Autos und mit einem teuren Auto ist ein Unfall passiert. So, dann ist es natürlich in aller Öffentlichkeit passiert und am Anfang stand der Vorwurf des Mordes im Raum. Von daher haben wir in dem Fall uns entschieden, die Namen zu nennen. Beim dritten Angeklagten nicht und beim Opfer natürlich auch nicht.
Ja, und dann hat es ziemlich lange gedauert, bis es dann letztlich zu einer Verurteilung gekommen ist oder auch schon, bis der Prozess quasi begonnen hat am Landgericht Frankfurt. Was sind Ihre Thesen? Wieso hat es so lange gedauert aus Ihrer Sicht bis zu einem Prozess?
Das hat ehrlich gesagt so lange gedauert, dass ich, als ich die Nachricht gehört habe, dass es jetzt tatsächlich zu einer Anklage kam, dass mich das schon wieder überrascht hat, weil ich irgendwann schon damit gerechnet habe, dass es gar nichts mehr wird. Ich glaube, zwischenzeitlich waren wir auch die Einzigen, die immer mal wieder nachgefragt haben bei der Staatsanwaltschaft, wann es dann mal oder wann denn jetzt mal mit einer Anklage zu rechnen ist. Ich glaube, außer uns hatten viele den Fall schon vergessen oder nicht mehr so auf dem Schirm. Das hat sicherlich mehrere Gründe, warum es so lange gedauert hat. Zum einen, ohne jetzt der Beteiligten bei der Justiz in Hessen zu nahe zu treten, aber ich glaube, das kann man generell sagen. Ein Problem ist natürlich die generelle Überlastung der Justiz. Das ist vor allem in Hessen ein Thema, die chronische Überlastung, eigentlich seit Jahren. Überlastung der Justiz, Überlastung der Staatsanwaltschaften. Es werden ja auch regelmäßig Straftäter oder Menschen, denen Straftaten vorgeworfen werden, müssen entlassen werden, weil sie zu lange in Untersuchungshaft sind, bevor eine Anklage erhoben wird. Das ist jetzt nicht in hoher Zahl, das ist keine dreistellige Zahl, aber es kommt immer wieder vor. Das hat seinen Grund in dieser Überlastung. Deswegen will der neue Justizminister ja auch, oder hat ja auch angekündigt, neue Stellen zu schaffen. Das ist eine chronische Überlastung. Die weiteren Gründe liegen sicherlich in den Besonderheiten des Falls. Also wir haben es ja schon gehabt, war ja zunächst mal zu klären, ob es überhaupt um illegales Rennen geht oder ob es kein Rennen vorgelegen hat. So, und das ist eine Sache, die sich teilweise auch auf die Angaben von Gutachtern stützen. Allein schon, wenn es darum geht, wie schnell waren die überhaupt unterwegs. Verschiedene Zeugenhinweise etc. Es gab also mehrere Gutachten, es gab Gegengutachten etc. Das dauert. In dem Fall kommt noch der zweite juristische Schauplatz hinzu. Die Vorwürfe gegen den Opel-Fahrer, der letztlich ja auch den Unfall ausgelöst hat. Das hat auch eine juristische Beschäftigung erfordert mit entsprechenden Gutachten. Das musste man sicherlich auch parallel im Blick haben, wie dieser Fall ausgeht. Er ist ja verurteilt worden, dieser Opel-Fahrer, dann auch wenn er nur in Anführungszeichen eine Geldstrafe auf Bewährung bekommen hat. Also das sind diese juristischen Gründe. Und ein wesentlicher Grund ist natürlich auch das Verhalten der Angeklagten. Zu Beginn des Verfahrens hat sich der eine Angeklagte oder damals Beschuldigte knapp ein halbes Jahr, 7 Monate, dem Verfahren entzogen. Der ist ja geflohen, geflüchtet. Ramzi A. ist ja erst nach 6, 7 Monaten festgenommen worden. So, das natürlich hat es dann das verlängert. Und zum Ende hat das Verhalten des dritten Angeklagten, dem erwähnten Nawid Alpha, der sich auch dem Verfahren entzogen hat. Der ist iranischer Staatsbürger, ist offiziell wohl im Iran, ist nicht zu dem Prozess erschienen, wird auch nicht erscheinen. Das ist eh die Frage, wie es mit ihm weitergeht. Aber das hat es eben auch verzögert. Und dann ganz am Ende ist, glaube ich, noch die Richterin bei einem Termin erkrankt gewesen. Also da kam vieles zusammen.
Ja, und da der Prozess so lange gedauert hat, widmen wir uns auch in 2 Folgen diesem Thema. So behandelt meine Kollegin Hanna Weimann im nächsten Reingehört-Podcast beziehungsweise im 2. Teil zu diesem Raser-Prozess die Frage, wieso es bis zum Prozessbeginn so lange gedauert hat und weshalb das Verfahren gegen den dritten Angeklagten abgetrennt werden musste. Und natürlich, welches Strafmaß überhaupt das Landgericht Frankfurt aussprach. Hört da auf jeden Fall auch rein.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.